Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Andreas Noll am Mikrofon. Guten Morgen. Frost ist angekündigt in dieser Woche in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der Winter steht vor der Tür und damit die Frage nach der Energieversorgung für die mehr als 40 Millionen Ukrainer. Heute wird um diese heikle Frage zwischen Russland und der Ukraine auf einem Gasgipfel gerungen, unser erstes Thema. Politische Eiszeit herrscht dagegen im britischen Unterhaus. Weil sich Regierung und Opposition keinen Millimeter über den Weg trauen, lassen auch Neuwahlen weiter auf sich warten. Auch dazu gleich mehr. Und wir starten unsere Reportagereihe zur Autonomie Südtirols mit einem Blick ins sogenannte Tal der Helden. Für die Experten des Bundesumweltamtes gibt es keinen Zweifel. Wenn Deutschland seine Klimaziele erreichen will, dann müssen nicht nur neue Ölheizungen, sondern muss auch der Einbau von Gasheizungen verboten werden. So viel zur Theorie. Die politische Praxis allerdings sieht anders aus. In wenigen Monaten wird die neue Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland durch die Ostsee ihren Betrieb aufnehmen. Mehr Gas also statt weniger. Das sehen nicht nur Klimaschützer kritisch, sondern ist auch geostrategisch problematisch, denn mit der neuen Gaspipeline wird der EU-Partner Ukraine als Gastransitland geschwächt. Und das nutzt Moskau, um die Daumenschrauben anzuziehen. Ende des Jahres laufen die aktuellen Transit- und Lieferverträge aus und seit Monaten versuchen Moskau und Kiew unter Vermittlung der EU-Kommission, sich auf eine neue Vereinbarung zu verständigen. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Ukraine-Korrespondenten Florian Kellermann. Herr Kellermann, heute nun gibt es in Brüssel den vierten Gasgipfel zwischen den Parteien und viel Zeit für eine Einigung bleibt nicht mehr. Bis zum Jahresende muss eine Lösung auf den Tisch. Woran beißen sich die Parteien gerade fest?
Ja, da geht es gar nicht mal um Detailfragen, sondern da geht es um das große Ganze. Die beiden Parteien verfolgen hier einfach sehr unterschiedliche Ziele. Russland will einen kurzfristigen Vertrag, denn es rechnet eben damit, dass in ein paar Monaten die Gaspipeline Nord Stream 2 in Betrieb geht, also der zweite Teil dieser Gaspipeline durch die Ostsee nach Deutschland. Und dann braucht eben die Russland wesentlich weniger Kapazitäten in der Ukraine. Es ist nicht klar, wann Nord Stream 2 tatsächlich wirklich in Betrieb geht. Deswegen ist Russland auch an einem flexiblen Vertrag gelegen, dass man sich jetzt also noch nicht genau festlegen muss. Das Problem ist immer noch, dass Dänemark kein grünes Licht gegeben hat für diese Pipeline. Da geht es um die Insel Bornholm, die zu Dänemark gehört. Und Dänemark blockiert nach wie vor den Bau der Pipeline durch sein Hoheitsgewässer. Die Ukraine auf der anderen Seite möchte wieder einen langfristigen Liefervertrag, Transitvertrag abschließen. Es ist die Rede von 60 Milliarden Kubikmeter jährlich und das für 10 Jahre. Das heißt also, es sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen, die die beiden Parteien hier verfolgen.
Hier in Deutschland fallen die Temperaturen gerade. Wie gut ist die Ukraine denn auf einen harten Winter vorbereitet, falls Russland dann den Gashahn für den Transit zudreht?
Ja, die Gasspeicher in der Ukraine sind gefüllt, heißt es. Und man sollte wohl auch über den Winter kommen mit dem Vorkommen, dass man mit den Ressourcen, die man im Moment zur Verfügung hat, wenn der Winter nicht allzu hart werden sollte.
Wie wichtig ist die Ukraine noch für die russischen Gasgeschäfte, wenn beide Nord Stream Pipelines in Betrieb sind?
Das ist eine Rechenaufgabe und die ist gar nicht so leicht, wie es scheint. Also Russland hat sich ja zum Ziel gesetzt, tatsächlich, dass der Transit durch die Ukraine überflüssig wird, sobald Nord Stream 2 in Betrieb geht. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, dann wird es eine ganz knappe Geschichte. Im vergangenen Jahr sind ungefähr 80 Milliarden Kubikmeter durch die Ukraine geleitet worden. Die Nord Stream 2 Pipeline hat eine Kapazität von ungefähr 55 Milliarden Kubikmeter. Da fehlt also einiges. Das sollte abgedeckt werden, vor allem durch die Pipeline, durch das Schwarze Meer. Turkish Stream heißt die führt in die Türkei und soll von dort jetzt dann auch weiter verlegt werden Richtung EU, also Richtung Ungarn. Zusammen würde das ungefähr hinkommen, aber trotzdem ist es eine knappe Angelegenheit. Dazu kommt noch, dass es eine Entscheidung gefallen ist vor wenigen Monaten, die Ableger von Nord Stream 1 in Deutschland betrifft. Diese Ableger, die das Gas dann in Deutschland weiterleiten, das betraf die Pipeline Opal, die nach Tschechien führt, können nicht zu 100% genutzt werden von Gazprom. Das heißt also, auch hier könnte es eine Einschränkung geben für Nord Stream, sodass also die Ukraine sehr wahrscheinlich auch weiterhin trotzdem in einem kleineren Umfang notwendig sein wird für Russland.
Was wiegt denn bei den Verhandlungen aus Ihrer Sicht schwerer, die wirtschaftlichen oder die politischen Interessen der Russen?
Nun, also das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 hat natürlich auch einen politischen Hintergrund, das ist ganz klar. Die Ukraine wird einfach abhängiger von Russland, weil man eben den Transit nicht mehr braucht. Allerdings natürlich, jetzt stehen auch wirtschaftliche Gesichtspunkte stark im Vordergrund, denn nun ist dann Nord Stream 2 ist fast fertig. Jetzt müssen wir es natürlich auch benutzen und die entsprechenden Transitgebühren in der Ukraine einsparen. Andererseits will Russland natürlich auch, das ist auch ein wirtschaftliches Interesse, das Gas zu den Abnehmern in die EU bringen. Einmal, um das Geld dann auch zu bekommen für das Gas und zum anderen, um sich eben als auch verlässlicher Vertragspartner zu präsentieren. Allerdings hat Russland das auch schon mal in Kauf genommen 2009, dass die EU-Abnehmer gelitten haben unter dem Streit mit der Ukraine. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Russland auch hier diesen Schritt geht, um eben Europa unter Druck zu setzen.
Noch ganz kurz, welche Rolle spielt die EU-Kommission bei diesen Verhandlungen?
Die EU-Kommission steht ganz klar an der Seite der Ukraine. Sie sagt auch 60 Milliarden Kubikmeter pro Jahr und das für 10 Jahre. Aus den Erwägungen heraus, dass die Ukraine genug Geld haben sollte, um zu investieren in ihr marodes Pipeline-System. Und für solche Investitionen braucht man eben einen gewissen langfristigen Horizont, damit sich da auch Geldgeber finden.
Einschätzung waren das von unserem Ukraine-Korrespondenten Florian Kellermann. Besten Dank. Sie arbeiten in Demokratien selten Hand in Hand, aber in Großbritannien wird die politische Blockade zwischen Regierung und Parlament mittlerweile zur Dauereinrichtung. Noch immer sucht das Land nach einem Ausweg aus der Brexit-Malaise. Und der könnte in einer vorgezogenen Parlamentswahl liegen. Grundsätzlich sind sich Regierung und Labour-Opposition auch darin einig. Doch beschließen will das die größte Oppositionspartei lieber nicht, wenn Premierminister Boris Johnson darüber heute im Unterhaus abstimmen lässt. Am 12. Dezember, so der Plan des Premierministers, sollen die Briten ein neues Parlament wählen können. Geht es nach den kleineren Oppositionsparteien, dürften die Wählerinnen und Wähler sogar 3 Tage früher entscheiden, ganz unbritisch an einem Montag. Deutschlandfunk-Korrespondentin Christina Heuer über das politische Ringen um Fristen und Verträge.
Nun gibt es also nicht nur einen, sondern gleich 2 Anträge im Unterhaus für Neuwahlen noch vor Weihnachten. Die europafreundlichen Liberaldemokraten und schottischen Nationalisten schlagen vor, bereits am 9. Dezember die Bürger abstimmen zu lassen. Einzige Bedingung, eine Brexit-Verlängerung durch die EU bis Ende Januar. Dann wäre auch der No-Deal-Brexit vom Tisch, argumentiert die Lib Dem-Vorsitzende Jo Swinson. Ich habe mit Boris Johnson nicht darüber gesprochen, aber jetzt liegt der Ball klar bei ihm. Wenn er wirklich Neuwahlen will, und zwar vor Weihnachten, dann kann er unseren Antrag ja unterstützen. Die beiden kleinen Oppositionsparteien lassen morgen darüber abstimmen im Unterhaus. Sie brauchen nur eine einfache Mehrheit. Verlockend für Boris Johnson. Im Moment liegt er in Umfragen mit weitem Abstand vor Labour. Bloß, Wahlen sind immer ein Risiko. Sicher kann Johnson sich nicht sein. In Downing Street will man deshalb versuchen, vor den Wahlen auch noch das Brexit-Gesetz durchzubringen. Der Premier hat im Grundsatz eine Mehrheit, aber die Abgeordneten brauchen mehr Beratungszeit. Deshalb will Johnson die Neuwahlen erst am 12. Dezember. Der Antrag der Opposition sei ein Trick, sagt Tory James Cleverly.
The Lib Dems and the SNP are seeking to change the date by 3 days and make no attempt to even
Die Lib Dems und die SNP wollen die Wahlen um 3 Tage vorziehen, aber sie wollen das Brexit-Gesetz nicht weiter verfolgen. Wir wollen die EU mit einem Vertrag verlassen und wir wollen Neuwahlen. Unser Antrag gewährleistet beides, ihrer nicht.
And we want a general election. Ours does both. Theirs does not do both.
Allerdings für seinen Plan braucht Boris Johnson heute eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die wird er kaum bekommen. Und dann? Darüber streiten sie sich in der Regierung. Den einen sind die Wahlen wichtiger. Sie wären bereit, morgen notfalls mit SNP und Lib Dems für den 9. Dezember zu stimmen. Die anderen finden den Brexit wichtiger. Sie wollen das Gesetz durchs Unterhaus kriegen. Auch dafür stehen die Chancen nicht schlecht. Zentrale Änderungsanträge für die Zollunion etwa oder ein zweites Referendum haben im Moment keine Mehrheit. Deshalb ja der Vorstoß der Europafreunde. Sie hoffen, dass die Bürger Wahlen als eine andere Art von Referendum auffassen und gegen Johnsons Brexit stimmen. Die größte Oppositionspartei hat derweil auf Totalblockade geschaltet, aus innerer Not. Labour ist gespalten über den Brexit und über Jeremy Corbyn. Der Labour-Chef will Neuwahlen, aber seine Partei befürchtet mit ihm eine schwere Niederlage. Das treibt sie in einen argumentativen Spagat. Für Neuwahlen aber nicht jetzt, sondern erst nach dem EU-Votum und nur, wenn der Premierminister öffentlich dem No-Deal-Brexit abschwört. Diane Abbott von Labour.
If he said clearly and unequivocally that I will not take Britain out of the EU without a deal.
Wenn er klar und unmissverständlich sagt, ich werde Großbritannien nicht ohne Vertrag aus der EU führen, dann wären nicht nur viele Labour, sondern auch viele konservative Abgeordnete beruhigt. Warten wir mal ab, ob er das tut. Darauf aber kann Labour lange warten und genau das ist wohl der Zweck der Übung. Zeit gewinnen, damit die größte Oppositionspartei sich neu sortieren kann, wohin sie will und mit wem an ihrer Spitze, während der Brexit die Schicksalsfrage für die Nation weiter in der Schwebe bleibt.
Das Unterhaus in London entscheidet heute über Neuwahlen. Christine Heuer fasste die komplizierte Ausgangslage zusammen. Einhundert Jahre ist es nun her, dass mit Südtirol eine deutschsprachige Provinz nach Italien kam. Die Siegermächte des Ersten Weltkriegs hatten es so beschlossen. Gegen den Willen großer Teile der Bevölkerung, die in den Folgejahren unter den neuen Herrschern zu leiden hatten. Unter Diktator Mussolini wurden die deutsche Sprache und Kultur verboten, das neue Staatsgebiet italienisiert. Geklappt hat das nicht und so erkämpften sich die Südtiroler nach dem Zweiten Weltkrieg eine weitreichende Autonomie. Auch mit Gewalt, wie eine Serie von Bombenanschlägen in den 1960er Jahren verdeutlichte. Einer der Drahtzieher, der als Terroristen vom italienischen Staat verfolgten Attentäter, stammte aus dem Dorf St. Leonard. Er wird dort von vielen als Freiheitskämpfer verehrt und er ist nicht die einzige umstrittene historische Figur aus St. Leonard. Kirstin Hausen über ein Tal, das sich als Tal der Helden definiert.
In die Hand!
Die Schützenkompanie Andreas Hofer im Passaiertal bei einer Gedenkveranstaltung für ihren Namensgeber.
Kompanie, gut. Ha, ak.
Andreas Hofer ist ihr Held, ein Freiheitsheld, der für Tirol gestorben ist. 1809 führte er als Schützenhauptmann den Aufstand der Tiroler gegen die bayerische und französische Besatzung an und wurde dafür auf Anordnung Napoleons in Mantua hingerichtet. Was anderswo als unterhaltsame Folklore oder bestenfalls als schützenswertes Brauchtum durchgeht, ist in Südtirol eine ernste Angelegenheit.
Es ist bei uns hier in Südtirol ja so, dass die Schützen auch sehr politisch engagiert sind, im Unterschied zu Nordtirol, wo sie eine rein kulturelle Gruppierung sind. Und bei uns hier ist eben diese politische Dimension seit der Faschistenzeit hier stark verankert,
sagt Albin Pixner, der vor mehr als 20 Jahren ein Museum für Andreas Hofer mitgegründet hat. Es dokumentiert das Leben des Schützen aus dem Passaiertal und die geschichtlich-politischen Zusammenhänge. Allerdings heißt es heute Museum Passaiertal und soll die Kultur des Tals im Ganzen zeigen. Ausgestellt werden also nicht nur Helden, sondern auch Mistgabeln, Milchschemel und ein ganzer Heuschober.
Mit so Gebäuden, wie sie eigentlich früher einen Hof ausgemacht haben, der ein bisschen Platz hatte. Das ist ein Haufenhof, den wir hier hergestellt haben aus dem Tal. Dazu gehörte dann Bauernhaus, Stall, Stadel, drüben eine Lodenwalke oder ein Bienenstand. Und diese Gebäude, die machen einen recht netten Eindruck hier in diesem Freigelände, das wir hier bestücken dürfen.
Albin Pixner ist ein drahtiger Mann mit grauem Schnauz. Er steht kurz vor der Pensionierung, aber das sieht man dem Deutsch- und Geschichtslehrer nicht an. Das Museum liegt ihm am Herzen. 20.000 Besucher kommen jährlich, die meisten aus Deutschland und Österreich. Finanziert wird es zur Hälfte durch die Eintritte, zur Hälfte durch die drei Gemeinden des Passaiertals und das Land Südtirol. Getragen von einem privatrechtlichen Verein, politisch unabhängig, das ist dem Obmann wichtig. Politische Fronten gäbe es in Südtirol schon genug.
Das macht Südtirol irgendwo aus, nicht? Dass im Grunde eine Polarisierung in unserem Lande auch immer noch stattfindet, dass auf der einen Seite es Leute gibt, die sagen, wir leben jetzt seit mindestens 70, 80 Jahren friedlich zusammen in den Volksgruppen und wir möchten jetzt so langsam diese Sache vergessen mit dem Faschismus. Auf der anderen Seite gibt es eben immer noch Parteien und auch mit diesen Parteien eben bestimmte Kreise, die sagen, nein, wir wollen nicht vergessen.
Zu diesen Kreisen zählten und zählen auch die Schützen.
Es hat sich in dem Sinne nicht sehr viel geändert. Es ist zwar jetzt ein neuer Schützenkommandant, der aber, glaube ich, in die gleiche Richtung geht und ganz stark diese Eigenständigkeit Südtirols heraushebt, der also in diese Richtung auch geht, weg von Italien. Wir möchten entweder ein eigener Staat sein oder wir möchten zurück zu Österreich. Das ist auch das Gehabe des italienischen Staates manchmal. Das bringt natürlich diese Gemüter dann wieder in Aufruhr.
Ein Beispiel. Die offizielle italienische Bezeichnung für Südtirol lautet Alto Adige, auf Deutsch Obere Etsch. Die historisch-kulturelle Verbindung Südtirols zu Tirol kommt darin nicht vor. Den wenigsten deutschsprachigen Südtirolern gefällt dieser Begriff. Er wird als künstlich empfunden. Sogar als ein Versuch, Südtirol ein für allemal von Tirol und damit von einem Teil Österreichs abzutrennen. Deutschsprachige Politiker des rechten Spektrums wollen den Begriff am liebsten abschaffen.
Es geht eigentlich um Belangloses in dem Sinne, dass man sagt, ja, was macht den Namen schon, ein Name schon aus? Aber wir in Südtirol, wir müssen uns natürlich auch in diese Richtung wehren.
Immer auf der Hut vor Rom. Ist das Lebensgefühl der deutschsprachigen Bevölkerung Südtirols?
Ich bin eigentlich einer, der für das Zusammenleben eintritt. Wir müssen schauen, dass wir hier in diesem schönen Land, das wir zur Verfügung haben, doch miteinander auskommen, dass die Volksgruppen miteinander auskommen. Also für mich persönlich ist diese Idee der Europaregion eine sehr gute, dass man weggeht von den Nationalstaaten hin eben zu den Regionen, die eine bestimmte Eigenständigkeit und eine bestimmte Autonomie haben. Und dieses Modell, das gefällt mir persönlich am besten, muss ich sagen.
Diese Vision wird politisch von der Südtiroler Volkspartei repräsentiert. Nur hat sie jetzt mit der Lega einen Partner in der Regierung, der sich programmatisch in eine ganz andere Richtung entwickelt, bemängelt Pixner.
Diese Partei, glaube ich, die hat sich sehr stark gewandelt. Besonders mit dem Thema Zuwanderung und wollen jetzt eine gesamtstaatliche Partei werden, die eben auch sich in diese Richtung gewandelt hat, ganz stark zentralistisch zu werden.
Und doch hat Albin Pixner persönlich gute Erfahrungen mit einem Vertreter der Lega gemacht.
Wir haben ja auch kleine Projekte als Museum mit dem Museo Storico di Trentino, di Trento. Und da haben wir auch mit dem Landeshauptmann in Trentino zu tun. Der ist ja auch ein Lega-Exponent. Der ist aber anders orientiert. Also da blickt man nicht ganz durch, aber auf jeden Fall sind das nicht die gleichen Paar Schuhe. Lega in den Provinzen oder Lega im Zentralstaat.
Ein typisches Merkmal italienischer Politik. Und mit der müssen die Südtiroler wohl oder übel ihre Rechnung machen.
Eindrücke aus dem Tal der Helden in Südtirol, das war eine Reportage von Kerstin Hausen. Morgen geht es dann an dieser Stelle um die politischen Fronten in Südtirol, denn die rechte Lega hat die Politik dort gewaltig durcheinandergewirbelt. In Ausnahmefällen dürfen katholische Priester auch verheiratet sein. Das ist ein Ergebnis der Amazonas-Synode, die meine Kollegin Monika Dittrich gleich in Tag für Tag genauer in den Blick nimmt. Am Mikrofon bis hierhin war Andreas Noll. Kommen Sie gut durch den Tag.